She Happens wird euch präsentiert von Oberstdorf, dem Wintersportort im Allgäu.
Auf der einen Seite habe ich mich mega gefreut, weil ja die Jungs, die da im Fernsehen gelaufen sind, sind natürlich auch meine besten Freunde. Auf der anderen Seite dachte ich mir so, boah, wie soll ich jemals wieder in den Weltcup kommen? Ich werde mit Sicherheit keine Chance kriegen, wenn die alle so performen. Also da hatte ich dann schon auch mal so ein bisschen Angst, muss ich zugeben. Und es war halt dann abends um 9 oder so, ich war einfach nur müde, wollte ins Bett, wollte mich ausruhen und da hat er mir das eingetrichtert, nicht zielen, einfach reinatmen drücken, reinatmen drücken, reinatmen drücken. Das haben wir hunderte Male gemacht und ich war am Anfang so, das klappt nicht. Es wurde immer schlechter am Anfang und er hat gesagt, nein, mach das jetzt noch 50 Mal oder so, keine Ahnung. Und irgendwann wurde es besser.
Du warst ja auch schon ein paar Mal in Novo Mesto. Läufst du gern da?
Um ehrlich zu sein, geht so.
She Happens. Der Wintersport-Podcast mit Vinzenz Geiger.
Halli, hallo, hereinspaziert. Ich hoffe, die Ohren sind sauber, die Kopfhörer sitzen gut. She Happens ist wieder da. Herzlich willkommen auch in dieser Woche. Mein Name ist Moritz Batscheider und mir zugeschaltet aus Oberstdorf, Vinzenz Geiger.
Servus.
Und bevor ihr jetzt direkt alle wieder abschaltet, weil nur wir zwei hier sitzen, die Coco hört ihr auch gleich noch. Die hat nur heute am Dienstag, an dem wir aufnehmen, einen sehr vollen Terminkalender. Und drum müssen wir diesen kleinen Teil am Anfang nur zu zweit machen. Aber ich denke, Finzi, das kriegen wir irgendwie hin.
Das kriegen wir hin, ohne über Fußball zu sprechen. Schätze ich mal.
Schätze mal. Ja, ich glaube, für dich als Bayern-Fan gibt es gerade auch schönere Themen, ha?
Ja, jetzt sind wir schon wieder drin. Nee, läuft doch alles wieder selber in der Hand.
Stichwort schönere Themen. Letzte Woche haben wir noch mit ihm gesprochen, vor seinem letzten Wochenende. Und jetzt ist es dann auch schon vorbei. Nehmen wir uns nochmal mit, wie war denn der große Abschied vom Fabian Riesle?
Ja, es war ein richtig cooles Wochenende, muss man sagen. Erstmal die Schonacher, was die da geleistet haben, unglaublich. Die Strecken und die Schanze war top präpariert. Ich habe ja noch im Vorfeld mal Bilder geschickt, wie es ausgeschaut hat. Das war nicht vorstellbar, dass es wirklich so gut wird. Und ja, ich glaube, schönes Wetter, Samstag, Sonntag. Ich glaube, richtig, richtig viele Fans. Ich weiß nicht, wie viele da waren. Es war wirklich ein Fest, zwei Tage. Und ich glaube, das hat der Rio noch genossen. Und speziell am Sonntag, wir haben uns am Samstagabend schon zusammengehockt, teamintern, weil wir haben schon gewusst, am Sonntag wird dann ziemlich viel los sein um ihn. Da wird dann Familie und da sind dann alle möglichen Leute da, wo was von ihm wollen. Da wird es dann wahrscheinlich schwierig für uns Athleten auch dann noch an ihn ranzukommen, so richtig. Deswegen haben wir das am Samstag schon vorzogen und haben ja mit ihm noch angestoßen und ja haben ihn verabschiedet und ich glaube, es war für ihn ein perfekter Abschied. Ich glaube, wir hatten einfach durch das Wetter und die Stimmung, das war wirklich so, als wäre es der letzte Weltcup im März gewesen, über 10 Grad in der Sonne. Das Rennen am Sonntag war vorbei. Es hatte schon so ein bisschen Saisonabschlussstimmung. Aber ja, für uns geht es ja wieder weiter, aber für ihn ist jetzt vorbei. Aber es war wirklich ein richtig cooles Wochenende und ja, ich glaube, er wird alles anschauen, aber ich glaube, so wehtun wird es nicht, dass er das nächste jetzt verpasst.
Ja, aber jetzt wollte ich sagen, weil du es so beschreibst, wie Saisonende, so sah es auch im Fernsehen aus, also auch manche Läufer ohne Oberteil, nur mit Startnummer und das war wirklich fast wie Saisonende. Pass auf, dass du jetzt nicht in ein Motivationsloch fällst vor Seefeld. Saisonend-Vibes.
Nee, jetzt steigt die Formkurve ja gerade an bei mir, deswegen fällt die Motivation nicht.
Da müssen wir natürlich noch kurz drüber sprechen. Du warst an beiden Tagen bester Deutscher, einmal Achter, einmal Vierter. Sensationelle Leistung auf der Loipe. Und auch, was ich mir dachte, die Sprünge werden langsam, oder? Also das war doch jetzt zweimal eigentlich gar nicht mehr so weit weg.
Ja, das trifft es ganz gut, gar nicht mehr so weit weg. Noch nicht nah genug dran, weil meine zwei Langlaufrennen waren wirklich außergewöhnlich gut. Also da ist, glaube ich, wirklich nicht mehr viel rauszuholen. Deswegen, ja, die Sprünge werden langsam besser, Schritt für Schritt. Ich glaube, da sind schon noch ein paar Fehler zu erkennen, aber wie gesagt, ich kriege jetzt immer wieder immer ein besseres Gefühl und ja, ich glaube mit dem vierten Platz, auch wenn es noch nicht ganz fürs Stockkalk gereicht hat, kann ich dann doch schon auch zufrieden sein.
Und nachdem du in Seefeld letztes Jahr ja schon überragend gesprungen bist, dafür aber vielleicht nicht die nötige Fitness zum Zeitpunkt hattest, krankheitsbedingt, um auf der Loipe alles zu geben, ist ja dies Jahr eigentlich die Voraussetzungen fast ideal, oder?
Ja, also ich glaube im Springen weiß ich nicht, ob ich da schon auf dem Niveau bin, wo ich letztes Jahr war in Seefeld. Aber ja, ich habe gute Erinnerungen an den Ort. Ich freue mich drauf. Es wird glaube ich, wieder so ein Frühlingswettkampf, wenn man das Wetter anschaut. Aber ja, also, das ist schon mit das Highlight dieses Jahr. Oder eigentlich unser einziges Großereignis, wenn man das Triple als Großereignis bezeichnen will. Auf jeden Fall als Highlight. Ich glaube, also ich freue mich auf jeden Fall riesig drauf. Sieht einfach genial aus, wenn man einen Wetterbericht schaut und ich werde voll angreifen und schauen, dass ich ja so weit oben wie möglich rauskomme am Schluss.
Ich meine, wer freut sich nicht über ein Einhorn?
Genau.
Wir müssen aber noch jetzt, weil ich jetzt schon so vorschnell weitergesprungen bin zum nächsten Wochenende, doch nochmal einmal zurück nach Schonach, wo nämlich großer Abschied von Fabian Riesle, sehr schön, aber einer, der sehr lange mit ihm unterwegs war und jetzt euer Bundestrainer ist, war nicht dabei. Erik Frenzel. Warum war denn Erik Frenzel nicht in Schonach dabei?
Ja, der Erik, er wurde eingeladen vom IOC als IOC Role Model. War da in Pyeongchang, wo 2018 die Olympischen Spiele waren, wo er auch Doppel-Olympiasieger geworden ist. Da sind jetzt die Jugend, also die Youth Olympic Games. Und da war er eben eingeladen vom IOC und ja, einfach für unseren Sport da. Ich glaube, das ist wichtig, dass er das macht, dass er da eben genau in der Zeit, wo man nicht ganz sicher weiß, wie es weitergeht, mit den Olympischen Spielen bei uns und speziell auch bei den Mädels, die bei den Youth Olympic Games ja am Start sind und das sah wirklich richtig gut aus. Also 11 Nationen waren da am Start, bei den Männern 15 Nationen. Und ich glaube, das ist wichtig, dass er das macht. Und da, ja, ich glaube, er hat schon Thomas Bach getroffen und hoffentlich hat er ein gutes Wort eingelegt und unsere Sportart jetzt gerettet, endgültig.
Das, wenn einer eure Sportart endgültig retten kann, dann ja wohl Erik Frenzel.
Ja, genau.
Wir kommen dann aber auch schon recht zügig, damit ihr nicht noch länger auf die Coco warten müsst, zu unserem Interview heute und unserem heutigen Gast, und zwar Biathlon. Philipp Horn. Und ihr beide kennt euch auch schon eine Weile. Woher denn eigentlich?
Puh, so richtig. Ich glaube, weil wir mal, ich glaube zum ersten Mal haben wir uns kennengelernt, da mal bei unserem damals gemeinsamen Sponsor waren wir mal eingeladen am Gardasee. Ich glaube, da haben wir uns kennengelernt, wenn man es so nennen darf. Ja, also wie gesagt, im Deutschen Skiverband, da läuft man sich ja dann doch immer mal wieder über den Weg. Deswegen kennen wir uns auch schon ein bisschen länger.
Sehr schön. Und wir sind froh, dass er kurz vor dem Start der Biathlon-WM noch Zeit für uns gefunden hat. Und damit gehen wir rein in unser Gespräch mit Philipp Horn.
Werbung an.
So, Finzi, nachdem wir beim letzten Mal zu dem Schluss kam, dass man zwar in Oberstdorf super gut und super schön langlaufen kann, dass aber, glaube ich, keiner von uns beiden so viel Spaß hat, wenn wir zusammen zum Langlaufen gehen, aufgrund der qualitativen Unterschiede und Konditionen und so weiter und so fort. Drum vielleicht lieber zu Fuß. Ha?
Ja, man kann es ja auch mal etwas langsamer angehen.
Das sind wir dann mehr bei meiner Fraktion. Man kann ja schöne Sachen machen, auch zu Fuß. Winterwandern in Oberstdorf, hervorragend. Also natürlich, du und ich, wir sind auch beide passionierte Skifahrer, aber zum Beispiel, Stichwort Skifahren, man kann auch am Nebelhorn hochfahren, einen wunderschönen Rundweg über den Zeigersattel laufen und man zieht dabei, handgezählt von Vinzenz Geiger, bis zu 400 Gipfel. Und auch sonst gibt es eigentlich noch ganz schöne Routen, oder?
Ja, genau. Also ans Nebelhorn hochfahren, die Aussicht genießen an einem schönen Wintertag, das ist unvergleichlich, fast noch schöner wie im Sommer. Aber es gibt sonst auch noch wirklich wunderbare Routen. Wenn ich dran denke an Freibergsee, wenn der zugefroren ist, da gibt es den Malerwinkel, wie er heißt, von dem man ausgezeichneten Blick hat Richtung Skiflugschanze. Das sind einfach der Name ist nicht umsonst Malerwinkel, weil wirklich das ist Postkartenerlebnis und ich glaube, da kann man dann Richtung Bergkristall weiterlaufen und dann wieder zurück ins Dorf. Ich glaube, das ist eine unglaublich schöne Tour und da geht einem das Herz auf.
Unterwegs findet man auch einige Stationen, um sich zu versorgen. Also Winterwandern in Oberstdorf. Es gibt noch viel mehr. Insgesamt 140 Kilometer gesicherter und präparierter Winterwanderwege könnt ihr in Oberstdorf mitnehmen. Also auch für alle, die sagen, ah, es muss nicht immer die High Performance auf dem Ski oder dem Langlaufski sein. Man kann es auch gemütlich angehen lassen. Noch mehr Infos verlinken wir euch in den Shownotes und dann viel Spaß bei eurer nächsten oder vielleicht auch ersten Winterwanderung in Oberstdorf.
Werbung aus.
Und jetzt ist er bei uns, zugeschaltet von der WM-Vorbereitung in Italien. Ich freue mich sehr, dass mein Namensvetter heute bei uns ist. Hallo und herzlich willkommen, Philipp Horn.
Ja, hallo. Ich freue mich natürlich auch sehr. Ich grüße euch alle drei.
Philipp, du musst uns einmal aufklären. Ich glaube, das erste Training liegt in Rietnau hinter dir, oder?
Genau, wir sind gestern Abend hier angekommen. Es ist ein schönes, wunderschöner Ort, wunderschönes Tal. Wir haben heute Morgen eine ganz entspannte Langlauftour gemacht. Und es hat so viel Spaß gemacht, dass wir gesagt haben, okay, wir machen die 50 Kilometer voll. Waren einfach perfekte Bedingungen, war schnell und hat echt richtig Bock gemacht.
Ihr seid öfters in Rietnauen, oder?
IBU Cup Station ist hier immer. Wir waren hier tatsächlich auch schon vor der WM in Antols zur Vorbereitung. EM hatten wir auch mal hier, also ich hab auf jeden Fall einige sehr gute Erinnerungen an den Ort hier und deswegen freue ich mich jetzt auch hier die Vorbereitung machen zu können.
Wie ist das jetzt so eine Woche vorher vom Pensum her, weil du gerade meintest, das war so schön, habt ihr die 50 voll gemacht. ist es okay, einfach sowas zu entscheiden oder kommt dann irgendein Trainer ums Eck und sagt, ah, lieber nicht zu viel auf einmal jetzt?
Ja, wir haben uns vor dem Training schon kurz mit dem Urosch unterhalten und es war eh eine lange, lockere Einheit auf dem Plan. Also wir hatten jetzt, der Plan waren so 2 Stunden 15 bis 2 Stunden 30 und es war halt einfach pfeilschnell heute und wir haben dann am Ende knapp über 2:30 gebraucht. Also war es gar nicht so außerplanmäßig, was wir heute gemacht haben. Aber irgendwie ist dann trotzdem ein cooles Gefühl, wenn man die Uhr ausmacht und da stehen 50 Kilometer.
Für den Strava-Flex.
Ja, so ein alter Biathlon-Trainer, Gerald Hönig, den kennt ihr vielleicht auch noch, ehemaliger Bundestrainer, der hat immer gesagt, für jeden 50er wächst ein Brusthaar mehr. Da muss ich immer dran denken.
Das ist aber auch eine coole Aussage. Aber gibt es einen bestimmten Grund, warum ihr euch vor der WM noch für einen Höhenaufenthalt entschieden habt?
Ja, also wir haben ja so eine Höhenkette gemacht dieses Jahr mit mehreren Höhentrainingslagern und der Ursch beschreibt das immer als anfüttern, dass man nur ein paar Tage nochmal in die Höhe geht, der Körper sozusagen nochmal sich erinnert, dass er ja rote Blutkörperchen bilden soll und das, also ich habe damit schon ein paar Mal gute Erfahrungen gemacht und der Urosch ist davon auch sehr überzeugt, dass man auch in der unmittelbaren Wettkampfvorbereitung das nutzen kann und das versuchen wir jetzt.
Geht's dann von Rietnau direkt nach Novo Mesto?
Ja, genau, wir fahren dann am Sonntag nochmal weiter und wenn ich mich jetzt nicht komplett täusche, dann ist am Mittwoch die Mixstaffel.
Nach Antols meinte Felix Bitterling, dass ihr mit Rückenwind zur WM kommt und dass ihr als Team gewachsen seid. Inwiefern seid ihr denn als Team gewachsen?
Gute Frage. Also ich würde jetzt nicht sagen, dass wir die letzten Jahre kein Team waren. Das hört sich jetzt irgendwie so danach an, dass es dieses Jahr das erste Mal gut läuft. Das würde ich jetzt nicht sagen. Ich glaube, wenn man so ein paar Erfolge zusammen feiern kann, das schweißt auf jeden Fall zusammen. Das ist natürlich gut für die Teamstimmung. Das ist ganz klar, dass dann einfach auch jeder eine bessere Laune hat, wenn er zufrieden ist, ganz klar. Aber ich glaube auch schon über den Sommer, wir sind einfach eine ziemlich homogene Gruppe. Wir verstehen uns alle gut. Das ist auch nicht selbstverständlich. Das weiß ich auf jeden Fall auch zu schätzen. Aber ich glaube, dadurch macht halt alles einfach viel mehr Spaß. Also das Training macht super viel Spaß. Ich freue mich auf jedes einzelne Trainingslager. Ich freue mich auch auf die Wettkämpfe. Und ich glaube, das ist dann das, was am Ende auch so ein Team ausmacht, dass man sich zusammen auf so Ereignisse auch freut und nicht jeder einzeln so für sich dahin trainiert und dann eigentlich dem anderen auch gar nichts gönnt oder sich nicht für andere freuen kann oder so. Das finde ich schon eine coole Sache, dass es bei uns nicht so ist.
Ich glaube, er hat wahrscheinlich eher einfach die Erfolge angespielt, weil das war ja schon einfach ein brutaler Saisonstart und wahrscheinlich, das war nicht zu erwarten und so einen starken Start hatte. Ich weiß nicht, ob das Biathlon Deutschland bei den Herren schon überhaupt mal hatte.
Ja. Das Ding war, ich war ja gar nicht dabei beim Saisonstart. Also ich war ja im EU Cup da zu dem Zeitpunkt, weil ich die Quali verpasst hatte. Ich war auch geschockt, ehrlich gesagt. Also auf der einen Seite habe ich mich mega gefreut, weil ja die Jungs, die da im Fernsehen gelaufen sind, sind natürlich auch meine besten Freunde. Auf der anderen Seite dachte ich mir so, boah, wenn das jetzt hier so losgeht wie bei den Norwegern und wir hatten, glaube ich, nach dem ersten Wochenende 5 in den Top 15 oder so, da dachte ich mir so, wie soll ich jemals wieder in den Weltcup kommen? Ich werde mit Sicherheit keine Chance kriegen, wenn die alle so performen. Also da hatte ich dann schon auch mal so ein bisschen Angst, muss ich zugeben. Ja, aber ich glaube, damit hat echt keiner gerechnet. Gerade weil es halt in Schüchen, wo wir die Weltcup-Quali gemacht haben, die Norweger ihren Saisonauftakt, da lief es halt überhaupt nicht für uns. Also da waren wir vom Material so weit weg, wir hatten absolut gar keine Chance. Wir waren wirklich Minuten dahinter. Da sind C-Kader von den Norwegern, waren da besser als wir alle. Das war schon ein bisschen beängstigend. Da haben wir echt gedacht, das könnte eine verdammt schwere Saison werden für uns.
Ja, David Zobel war danach hier bei uns zu Gast und wir dachten schon, wir müssen die jetzt irgendwie hier wieder aufbauen, weil das klang vergleichsweise pessimistisch dafür, dass er sonst ein recht optimistischer Typ ist. Das lief dann ja doch ganz gut.
Das stimmt, ja. Mehr als gut. Und ja, das muss man, glaube ich, auch mal sagen. Also das hängt schon auch sehr, sehr viel mit Material zusammen. Ich denke mal, Vinzenz, bei euch ist es ähnlich, dass es halt einfach auch gut funktioniert und da merkt man halt, dass der Deutsche Skiverband da die letzten Jahre auch gut gearbeitet hat. Also, dass da halt die großen Nationen schon einen Vorteil haben, weil die einfach die Manpower haben, die haben in den letzten Jahren so unfassbar viel testen können, neue Produkte entwickeln können und davon profitieren wir halt jetzt.
Ja, definitiv. Und gefühlt, diese Übermacht, die Norwegen hatte, was Material angeht, kam es einem ja manchmal vor, die ist jetzt nicht mehr ganz so krass. Also Deutschland hat, glaube ich, schon eher aufgeholt in der Hinsicht.
Ja, würde ich auch so sagen.
Philipp, jetzt hast du es gerade schon angesprochen. Du warst bei den ersten beiden Weltcup-Stationen in Östersund und Hochfilzen nicht Teil der Weltcup-Mannschaft, weil du dich einfach nicht fürs Weltcup-Team qualifiziert hattest. Hättest du nach der verpassten Weltcup-Quali gedacht, dass der Winter noch so für dich aufgeht?
Also ich hab's natürlich gehofft und ich habe auch noch dran geglaubt. Aber ja, wenn man realistisch ist, dann war die Wahrscheinlichkeit sehr, sehr gering. Aber ich hatte die ganze Vorbereitung eigentlich so ein gutes Gefühl. Ich habe gemerkt, okay, Schießen läuft gut. Ich fühle mich körperlich auch gut und in allen Vergleichen, die wir teamintern hatten, war ich jetzt auch konditionell eher einer der Besseren. Und ich hatte eben dann in der Quali einen schlechten Tag im Massenstart, wo ich einfach meine Leistung nicht bringen konnte. Und deswegen habe ich mir gedacht, okay, mach jetzt einfach beste Biathlon, was du gerade drauf hast im IBU Cup, schau, für was es reicht. Wir wussten natürlich auch, dass die Norweger im IBU Cup auch extrem hohes Niveau haben. Und das habe ich auch die letzten Jahre halt schon erfahren, dass wenn man die Herausforderung annimmt, dass auch ein IBU Cup einen extrem weiterbringen kann, weil einfach das Niveau wirklich hoch ist. Also die zweite Reihe der Norweger, die steht der ersten jetzt nicht so vielen Dingen nach. Von daher habe ich mir einfach gesagt, okay, du machst jetzt das Beste, was geht und dann wirst du sehen, für was es reicht. Ich wurde ja dann auch belohnt mit dem Einsatz in Lenzerheide. Aber ich hatte die Situation halt auch schon oft in den letzten Jahren. Ich war halt immer der Fahrschulkandidat. Im IBU Cup war es meistens ganz gut, so Richtung Podium oder auf dem Podium und dann halt belohnt worden mit Weltcup-Start. Und dann war es halt oft so, dass ich mich gefragt habe, wo ist die Form, als ich dann im Weltcup war. Also im IBU Cup Top-Leistung gebracht, richtig geiles Körpergefühl gehabt, von Anfang bis Ende richtig hart am Gas und dann stehst du im Weltcup am Start und denkst dir so, was machen meine Beine hier gerade? Die sind total fest und geht gar nichts mehr. Also die Situation hatte ich auch schon oft, deswegen habe ich mir da jetzt auch nicht zu viel Druck gemacht oder so, sage ich mal. Ja, aber dass es dann am Ende gleich so gut läuft, das hätte ich auf gar keinen Fall erwartet. Also das war überwältigend einfach nur.
Wahrscheinlich, weil du genau mit der Einstellung reingegangen bist, vielleicht.
Ja, vielleicht, ja. Ich wurde halt einfach die letzten Jahre schon so extrem oft enttäuscht in dieser Situation. Ich war schon echt oft in der Situation. Und ich habe mir schon so oft dann Druck gemacht und habe so oft gesagt, hey, du bist jetzt gut drauf und jetzt musst du da morgen performen. Und dann ging es halt auch schon öfter in die Hose. Und jetzt habe ich mir einfach gedacht, nö, ich habe gerade einfach Spaß am Biathlon. Ich fühle mich gut, ich brauche mir eigentlich keinen Kopf machen und habe mich einfach drauf gefreut. Und das war vielleicht, ja, die richtige Einstellung.
Du hast gerade gesagt, man muss den IBU Cup dann auch annehmen. Und ich finde das ein ganz spannendes Thema. Und vielleicht können wir da mal genau drauf schauen, weil jetzt auch gerade medial mit dem IBU Cup beschäftigt man sich nicht so viel. Außer halt, es ist so diese Art Strafwettkampf für alle, die quasi nicht gut genug sind für den Weltcup oder die zweite Liga. Oder man spricht vielleicht mal drüber, wie diese Woche jetzt aktuell, wenn in Deutschland einer ist, wie jetzt am Aber. Wie geht's denn zu im IBU Cup eigentlich?
Also ich würde sagen, es geht auf jeden Fall alles ein bisschen entspannter zu, ein bisschen familiärer vielleicht auch. Zumindest was so teamübergreifend angeht. Also im IBU Cup hat man deutlich mehr Kontakt mit anderen Teams. Im Weltcup ist man eher ein bisschen abgeschotteter, weil im Weltcup hat man halt auch deutlich mehr Techniker. Das heißt, man muss am Skimaterial wirklich so gut wie nichts mehr selber machen. Im IBU Cup ist das ein bisschen anders, dass wir da halt als Athleten dann auch relativ viel selber vorbereiten und nachbereiten müssen, was die Ski angeht. Da ist man einfach länger im Stadion, man sieht halt die ganzen anderen Athleten länger und irgendwie kommt man da eher in Kontakt, habe ich so das Gefühl. Dann kommt vielleicht noch dazu, oder nicht nur vielleicht, es kommt auf jeden Fall noch dazu, im IBU Cup ist das Durchschnittsalter natürlich auch viel geringer und ich kann jetzt mit meinen 29 Jahren, kann ich sagen, mit 20 ist man, glaube ich, noch deutlich kontaktfreudiger, das kommt auf jeden Fall dazu, dass halt ja, da kommen dann, ich sage jetzt einfach mal, irgendwelche Amis, die einfach nur überglücklich sind, in Europa hier unterwegs zu sein und dich zu treffen. Und dann kommt man halt ins Gespräch oder läuft mal zusammen am Nachmittag eine Runde oder so. Das finde ich schon cool, ehrlich gesagt. Das macht auf jeden Fall auch Spaß. Aber irgendwann ist man halt auch in einem Alter, wo man sich sagt, eigentlich habe ich hier nichts mehr verloren. Also eigentlich möchte ich einfach im Weltcup sein. Das ist das große Ziel. Und dann muss man es halt schaffen, trotzdem so eine positive Einstellung zu behalten, weil ohne die bringt man nicht seine besten Leistungen, bin ich da zumindest der Meinung.
Wenn man dann ein bisschen älter ist und wie du auch über mehrere Jahre so ein bisschen Wechsel hatte zwischen Weltcup, IBU Cup, wie viel ist dann für dich, sind dann Erfolge im IBU Cup wert? Du hast auch diesen Winter schon einen gewonnen.
Auf jeden Fall sind Erfolge im IBU Cup sehr viel wert. Ist natürlich die Frage, wie definiert man Erfolg im IBU Cup? Also eine Top 10 ist nicht unbedingt eine gute Leistung. Aber ich glaube, wenn man auf dem Podium steht, dann war das auf jeden Fall eine sehr gute Leistung. Gerade bei den Männern, ich habe es ja eben schon angesprochen, die Norweger sind einfach unfassbar stark. Also da ist auch egal, die holen auch jede Woche, holen die einen aus dem Norwegen Cup hoch. Manchmal hast du den Namen vorher noch nicht gehört und der läuft halt aufs Podium. Das ist eigentlich fast an der Tagesordnung bei denen. Deswegen freue ich mich da schon sehr. Also über Podiumsleistungen, das waren dann schon echt richtig gute Rennen. Da kommt man nicht einfach so hin.
Ja, und ich glaube, so eine Siegleistung ist egal in was für einem Wettbewerb, vor allem jetzt im IBU Cup. Also da muss schon auch immer alles zusammenpassen wahrscheinlich. Ja. Ich glaube, mit 3 Fehlern oder so wird es dann auch schwer.
Ja, das stimmt. Also außer man heißt Johann Olaf Botten, der dieses Jahr dabei ist, der ist brutal. Aber das war auch für uns cool am Anfang der Saison, weil wir haben den ganzen Sommer schon so Geschichten gehört von den anderen Norwegern, dass er halt brutal stark ist dieses Jahr, dass er in jedem Trainingslager die Weltcup-Leute im Sack hat und dann auch bei Testrennen irgendwie mit einer Minute Vorsprung gewinnt und sowas, wo wir gesagt haben, hey, wie kann das sein? Dann war der in Schüsseln beim Auftakt so mittelgut. Also er war schnell, aber er hat halt auch nicht getroffen. Und dann hat er direkt nach Schüsseln in Beitostölen das Langlauf-Saison-Opening mitgemacht und war dann bei den Top-Langläufern, ich glaube, Zehnter oder auf jeden Fall Top 10. Und nur halt auf 10 Kilometer irgendwie 20 Sekunden hinterm Besten, wo man halt weiß, der Beste, das ist auf jeden Fall einer, der Weltcup-Langlauf um Sieg kämpft. Und das war für uns halt im EBU Cup cool zu sehen, weil dann wussten wir, okay, der da bei uns dabei ist, das ist halt ein Weltklasse-Langläufer. Und wenn du da halt in die Regionen von dem kommst, dann ist das schon sehr, sehr viel wert. Und das war für mich auch so eine Motivation, als ich dann gesehen habe, okay, ich bin nicht so weit weg von dem. Oder ich war auch mal an Tagen, waren wir auch mal gleich schnell, wo ich mir dann gedacht habe, alles klar, das ist gut. Und wenn ich so weitermache, dann könnte das vielleicht auch, ja, Richtung Weltcup gehen und vielleicht dann auch im Weltcup dahin, wo ich mich gerne sehen möchte.
Es ist bei den Norwegern aber auch beeindruckend, jeden Winter kommt irgendein neuer Name, den man, wie gesagt, davor nicht kannte, der aber gleich vorne auch wieder mitmischt.
Ja, es ist Wahnsinn, wirklich. Ich fand es auch cool, ich war über Weihnachten in Livigno und da waren auch wirklich extrem viele Norweger. Also die Norweger legen sehr viel Wert auf Höhentrainingslager und da war eben unter anderem auch der Botten, Sørum, Strømsheim, Mats Ovebø ist auch ein starker aus dem EBU Cup und da haben wir halt auch immer mal mit denen so ein bisschen was zusammen gemacht. Ja, das fand ich ehrlich gesagt cool, weil da hat man sich mal so ein bisschen ausgetauscht, was die so für eine Philosophie haben im Training und auch beim Schießen war es mal ganz interessant zu sehen, weil die haben ehrlich gesagt im Training einfach nicht gut geschossen. Also da habe ich mich beim Botten eher gefragt, wie hat er das die EBU Cup Saison bisher geschafft, halbwegs so viele Scheiben zu treffen wie er. Also er war auch nicht gut im EBU Cup, aber im Training dachte ich mir, Junge, was machst du eigentlich? Und auch die anderen, da hat man halt einfach gesehen, okay, das sind auch nur Menschen. Also das passiert jedem Mal, dass er im Training halt irgendwie was ausprobiert oder irgendwas mal anders macht und dann bleiben halt mal drei Scheiben hängen. Aber das ist nicht schlimm. Und das sind auch so Dinge, die musste ich halt erst lernen. Ich war so einer, früher habe ich mich richtig aufgeregt, wenn ich schlecht geschossen habe im Training. Das hat mir dann den ganzen Tag versaut. Da hatte ich den ganzen Tag schlechte Laune und war halt komplett frustriert. Und das sind halt so Sachen, das bringt dich einfach nicht weiter. Also wird es eher noch schlimmer. Und da ist halt, ja, das war auf jeden Fall so ein Learning für mich, dass ich da gelernt habe, Emotionen rauszulassen. Und auch wenn man mal nicht alle Scheiben trifft, dann kann es trotzdem sein, dass es ein sehr gutes Training war, wo du vielleicht technische Inhalte gut umgesetzt hast, die du erlernen möchtest.
Dazu, weil du...
Jetzt bin ich ganz schön abgeschweift, ist mir gerade aufgefallen. Nee,
aber es ist gar nicht so verkehrt.
Dafür ist es unser Format da.
Und es ist auch gar nicht so verkehrt, weil, und das ist schon auffällig, du diese Saison bisher im Vergleich zu den Jahren davor ziemlich konstant bist am Schießstand. Wie bist du denn zu diesem Learning gekommen, dass du dich da nicht mehr so aufregst, jedes Mal, wenn es vielleicht nicht so läuft?
Ja, also erstmal muss ich sagen, dass ich diese Saison konstanter schieße, das liegt halt auch nicht nur dran, dass ich mich nicht mehr aufreg, sondern das sind viele andere Sachen, die da auch mit reinspielen. Ja, ich weiß, am Ende ist es, glaube ich, auch viel von Trainerseite. Die sagen einem das zwar immer, jeden Tag, dass Emotionen im Schießen dich halt nicht weiterbringen, aber wenn man halt gerade frustriert ist, dann hört man das nicht oder will es nicht hören. Und irgendwann merkt man dann vielleicht, ja, das, was die Trainer da so sagen, das stimmt vielleicht doch. Und ja, und man nimmt sich das dann einfach irgendwann an, glaube ich. Ja. Und dann, weil wir jetzt einmal damit angefangen haben, warum es dieses Jahr vielleicht besser läuft im Schießen. Ich war halt auch die letzten Jahre einer, ich habe extrem viel rumgetüftelt und probiert. Und jetzt muss ich leider eingestehen, dass es vielleicht hier und da auch mal zu viel war. Also ich habe echt immer irgendwas geändert am Gewehr. Dadurch änderst du halt deinen Anschlag, dadurch zerstörst du deine Automatismen, die du dir hart erarbeitet hast und dann fängst du eigentlich wieder 3 Schritte vorher an. Und das habe ich halt dieses Jahr gar nicht gemacht. Also ich hatte im Mai, ja so Mitte, Ende Mai hatte ich mein System und seitdem habe ich da halt einfach nichts mehr geändert, keinen Millimeter irgendwo verstellt. Und ich glaube, das ist eher so ein Punkt, wo ich sage, dadurch schaffe ich halt eine bessere Konstanz.
Ich glaube, im Nachhinein ist es vielleicht einfach zu sagen, dass man in den letzten Jahren zu viel gemacht hat, jetzt wo es bei dir funktioniert. Aber in dem Moment, wenn es eben mal nicht so funktioniert und man im Training viele Fehler schießt, im Wettkampf viele Fehler schießt, dann fragt man sich natürlich, hey, woran liegt's? Weil man trainiert ja genug, man macht genug Trockenanschläge und es funktioniert halt einfach nicht.
Ja, das ist schon so ein Thema für mich auch gewesen, weil ich bin schon auch ein sehr ehrgeiziger Athlet, würde ich behaupten, und ich habe halt echt viel gemacht. Also es war jetzt nicht so, dass ich faul war, es war nicht so, dass ich nie Trockentraining gemacht hätte. Ich habe alles versucht, was möglich war. Und dann wird man halt immer wieder enttäuscht im Wettkampf. Und dann, ja, habe ich vielleicht den Fehler einfach zu oft an meinem Anschlag gesucht und hätte vielleicht eher sagen sollen, okay, ich habe da den und den technischen Fehler gemacht, ich muss die Technik einfach verbessern. Ja, das habe ich wahrscheinlich nicht oft genug gemacht.
Arbeitest du eigentlich auch mit Erik Lesser zusammen in Oberhof?
Ja, seit diesem Jahr aber erst. Also ja gut, wir waren lange Jahre zusammen als Athleten unterwegs. Ich glaube, er kennt mich auch sehr, sehr gut. Er kennt auch meine Ansichten, was das Schießen angeht, sehr, sehr gut. Und wir haben auch als Athleten schon damals sehr viel über Schießen philosophiert. Er hat jetzt vor kurzem, hat er erst zu mir gesagt, dass ich auf jeden Fall der Athlet bin, den er kennt, der am schwersten zu coachen ist im Schießen. Weil ich eigentlich zu jedem Thema, was es gibt im Schießen, mir schon selber eine Meinung gebildet habe und da halt schon was ausprobiert habe. Und ja, im Nachhinein muss ich halt zugeben, manche Sachen habe ich mich auch einfach zu sehr festgefahren auf meine Meinung und hätte mehr auf andere hören müssen. Da muss man manchmal, glaube ich, auch einfach ein bisschen offener sein, was ich manchmal nicht war.
Wenn du aber sagst, das hat viel auch mit der Entwicklung auf Trainerposition oder was Trainer dir an Ansprache geben zu tun. Und nochmal zurück zu dem, du hast die Saison wieder im IBU Cup begonnen und dir auch erstmal gedacht bei den Erfolgen, oh Gott, wie soll ich da jemals in dieses Weltcup-Team reinkommen? Wie ist es denn, wenn man nicht im Weltcup-Team ist und da tut sich was, wie im Jahr davor mit Uros Wellepesch kommt jemand Neues oder jetzt Jens Filbrich, macht es das nicht auch nochmal schwieriger, wenn da neue Trainer sind, da auch irgendwie eine Connection herzustellen, irgendwie aufzufallen, irgendwie in Kontakt zu treten, oder ist das kein Problem?
Es war jetzt tatsächlich das erste Mal, dass ich so einen kompletten Trainerwechsel mitgemacht habe. Also ich bin ja ins Weltcup-Team gekommen vor einigen Jahren, da war Marc Kirchner als Bundestrainer und Marc Kirchner war halt auch mein Heimtrainer. Deswegen stand es gar nicht zur Debatte, dass ich da den irgendwie erst kennenlernen müsste oder so. Wir kannten uns eh schon ganz gut. Ich muss sagen, mit Uros ist es relativ einfach. Uros ist ein sehr aufgeschlossener Mensch und auch kontaktfreudig und hat, glaube ich, auch die Sozialkompetenz, um da schnell neue Verbindungen aufzubauen. Also er ist auch irgendwie ein empathischer Mensch, finde ich. Und mit Phipps war es ja eh relativ einfach, weil wir das ganze Jahr jetzt schon zusammengearbeitet haben. Also er ist ja auch in Oberhof am Stützpunkt und ich war auch letztes Jahr mit ihm schon im IBU Cup, da war er Konditionstrainer von der B-Mannschaft. Deswegen, wir haben uns eigentlich auch schon ganz gut gekannt vor dem Jahr. Und mit Uros war es ehrlich gesagt ziemlich simpel. Also das war cool.
Uros Wellepetz hat in diesem Winter gesagt, dass er den Schlüssel zu mehr deutschen Erfolgen im Biathlon in der Steigerung der Schießzeiten sieht. Er hat dabei vor allem so ein bisschen die Versäumnisse in der früheren Ausbildung in den vergangenen Jahren angeprangert. Wie siehst du das?
Ja, also er hat auf jeden Fall recht. Es liegt unglaublich viel Zeit am Schießstand. Und das ist halt auch einfach Zeit, die man auf der Strecke im modernen Biathlon nicht mehr rauslaufen kann, weil die besten Läufer sind halt auch die besten Schützen mittlerweile und die schießen auch nicht langsamer als der Rest. Also es ist eigentlich eine Fähigkeit, die ein absolutes Muss ist mittlerweile. Und ja, klar, die letzten Jahre war vielleicht die Philosophie eher Treffer vor Zeit. Dieses Jahr haben wir extrem viel gearbeitet. Erstmal schnell schießen und wenn dann die Automatismen klappen, dann gucken wir, dass wir auch treffen. Das ist nicht immer so auf Zustimmung gestoßen im Team. Es gibt welche, die haben das extrem gut umsetzen können. Es gibt andere, die fanden das vielleicht nicht ganz so super. Ich bin eigentlich auch eher ein Freund davon, erst zu treffen und dann versuchen, schneller zu werden. Aber er hat auf jeden Fall einige Ansätze, die ich für mich angenommen habe und die, glaube ich, auch sehr, sehr wichtig und wertvoll sind.
Was sind das für Ansätze?
Zum Beispiel im Liegenschießen, was ein großes Problem von mir war, dass ich teilweise dann zu viel gezielt habe, also zu lange gezielt habe. Das war teilweise auch geschuldet durch fehlendes Selbstvertrauen, weil ich halt einfach viele schlechte Schießen vorher hatte und mich dann nicht so richtig getraut habe, einfach zu drücken, wenn es schwarz wird. Und das hat er mir so ein bisschen eingetrichtert, dass ich halt einfach sauber von unten ins Ziel atme und dann die erste Zielbildberührung auch nehme und nur ein sehr kurzes Feinzielen habe. Und das ist auf jeden Fall ein Punkt, der mir extrem weitergeholfen hat, in Kombination auch mit einem anderen Ringkorn. Das ist jetzt deutlich kleineres Ringkorn, sodass ich halt ein kleineres Kontrollweiß um die Scheibe habe und dadurch halt auch einfach schneller sehe, wann ich im Zentrum bin. Ja, da war ich lange Jahre jetzt, also das habe ich auch viel getestet, kleine Ringkörner und so, und das war halt immer dann mein Problem im Wettkampf, hatte ich zu viel Wackeln auf der Waffe. Dann kann man sich vielleicht vorstellen, wenn die Waffe wackelt und das Kontrollweiß sehr klein ist, dann hat man gar kein Kontrollweiß, weil dann halt einfach das Ringkorn immer an der Scheibe sozusagen kratzt. Und deswegen war ich halt eher immer ein Freund von größeren Ringkörnern, weil ich dann mit meinem Wackeln im Anschlag besser klargekommen bin. Und tatsächlich wollte ich das auch gar nicht umstellen, aber Urs hat mich einfach gezwungen. Und am Anfang hat es auch echt nicht geklappt. Und ich dachte mir so, oh, was soll das jetzt hier? Das war dann auch noch, das war Deutsche Meisterschaft im September. Und es war nach dem Einzel. Also wir hatten sowieso schon so ein paar Sachen, die wir einfach getestet haben im Wettkampf. Also Deutsche Meisterschaft war für uns einfach so ein Test, wo wir verschiedenste Sachen halt im Wettkampf umsetzen sollten, die wir im Training uns angelernt haben. Und dann hat es bei mir eh schon schlecht geklappt und ich war eh schon enttäuscht. Und dann hat er abends nach dem Einzel, nach dem Abendessen kam er zu mir und hat gesagt, so Philipp, kommst jetzt mit, wir machen noch ein Laserschießen. Da macht man so einen kleinen Laseranlauf und kann dann die Zielbewegung genau nachvollziehen. Da kann der Trainer halt noch besser analysieren, was der Athlet da eigentlich gerade fabriziert. Und es war halt dann abends um 9 oder so, ich war einfach nur müde, wollte ins Bett, wollte mich ausruhen und dann habe ich mit dem Urosch da noch eine Stunde wirklich hochkonzentriert, oder man müsste eigentlich hochkonzentriert sein für dieses Training, muss ich da halt noch Trockentraining mit ihm machen. Und da hat er mir das eingetrichtert, nicht zielen, einfach reinatmen drücken, reinatmen drücken, reinatmen drücken. Das haben wir hunderte Male gemacht. Und ich war am Anfang so, das klappt nicht. Es wurde immer schlechter am Anfang. Und er hat gesagt, nein, mach das jetzt noch 50 Mal oder so, keine Ahnung. Und irgendwann wurde es besser. Und ich habe mir so gedacht, okay, krass. Irgendwie fühlt es sich gerade doch gut an.
Macht ja doch Sinn.
Und dann habe ich das halt an den anderen Wettkampftagen auch noch gemacht. Da hat es natürlich jetzt nicht super geklappt, aber schon ganz okay, würde ich sagen. Und dann im Training war es wie so ein Aha-Moment, wo ich dann gemerkt habe, hey, das ist ja voll einfach, wenn man einfach reinatmet und drückt, wenn man es halt technisch kann. Also wenn man die, wenn der Anschlag passt, wenn man die Zielbildaufnahme tausende Male gemacht hat, dann funktioniert das halt einfach irgendwann. Und da hatte ich dann irgendwann im Herbst so einen Moment, wo ich wie so einen Aha-Moment hatte und dann hat es auf einmal ganz gut geklappt liegend. Und da hatte ich dann auch eine Zeit, wo ich mich liegend echt deutlich sicherer gefühlt habe als stehend. Und da habe ich mir echt gedacht, Urosch, du bist mir unglaublich auf die Nerven gegangen damit, aber irgendwie war es gut.
Also kann der doch auch so ein Schleifer sein, weil so von außen betrachtet hat man den Eindruck, das ist mehr so ein Spaßvogeltyp. Mich würde auch noch interessieren, was mit diesen Wetten auf sich hat.
Ja, also ich glaube, Spaß ist ihm schon auch sehr, sehr wichtig. Also es ist ihm schon wichtig, dass wir im Team halt auch lachen und vielleicht auch mal den einen oder anderen Blödsinn machen oder so. Und das ist halt, glaube ich, das, was er mit seinen Wetten da auch vorhat. Wenn er halt sagt, was ist denn an die Öffentlichkeit gekommen? Nicht, dass ich jetzt irgendwas Falsches sage.
Wir sind ja unter uns hier.
Alles.
Es ging um Oberhof wahrscheinlich, oder?
Ja, ich habe nur diese Superman-Wette mal gehört. Und irgendwie, dass er irgendwie nackt zum Wachstruck laufen muss oder sowas.
Ja, okay, ja. Ja, genau. Ja, das wollte ich jetzt auch gerade sagen. Also, da ging es drum, was eigentlich utopisch war. Also, er hat vorm Rennen, vorm Sprint in Lenzerheide hat er zu uns gesagt, wenn ihr ein Dreier-Podium macht, dann laufe ich nackt zum Hotel. Und ja, da haben wir haben halt gelacht und dachten so, ja, cool, das gab es wahrscheinlich noch nie oder vielleicht ein, zwei Mal in der Geschichte. Und wie will man denn keinen Norweger aufs Podium bringen? Also es geht eigentlich gar nicht heutzutage. Und dann war es halt in Lenzerheide sehr, sehr lange so, dass Benny auf 1 war, Phil auf 2 und ich auf 3, bis dann halt noch Johannes Tingsbø auf 2 gelaufen ist. Aber wenn es den nicht gegeben hätte an dem Tag, wäre es halt einfach 3 am Podium gewesen und er hätte nackt zum Hotel laufen müssen. Oh, nee. Also es war schon lustig.
Das hätte er wahrscheinlich dann auch gern gemacht.
Das hätte er definitiv durchgezogen. Also da ist er dann auch, glaube ich, keiner, der zurückzieht.
Hat er schon irgendwas für die WM verkündet?
Nee, da haben wir tatsächlich noch gar nichts gemacht, ne? Aber ich bin mir sicher, dass er da schon irgendwelche Ideen hat und dann wieder irgendwas vorschlägt.
Hat er dir denn auch irgendwas versprochen vor diesem Rennen sonst für dich? Weil da müssen wir vielleicht dann doch auch nochmal ins Detail auf dich schauen. Dieser Sprint in Lenzerheide ist ja dein bestes Weltcup-Ergebnis bisher.
Ja. Und was war jetzt die Frage, ob er da was mit gab, mir...
Hattet ihr da, also du und er direkt auch nochmal irgendeinen Deal?
Ach so, nee,
der
das nicht.
Der dich besonders gepusht hat oder hat das so einfach funktioniert?
Nee, da hatten wir keinen Deal. Hat einfach so funktioniert. Habe ich ja vorhin schon mal kurz gesagt, dass ich da selber mehr als überrascht war und dementsprechend halt auch überglücklich nach dem Rennen. Also da sind schon mal kurz die Emotionen so mit mir durchgegangen. Da habe ich Grinsen einfach nicht mehr aus dem Gesicht bekommen.
Jetzt ist es ja nun doch so, dass deine guten Leistungen in der Lenzerheide dafür gesorgt haben, dass ja David Zobel das Weltcup-Team in Oberhof wieder verlassen musste. Ihr beide seid ja auch, sobald ich weiß, sehr gut miteinander befreundet.
Ja.
Gab es da mal einen Austausch darüber?
Ja, natürlich. Also klar, wir haben uns da öfter drüber unterhalten und natürlich war es sau hart, weil der David am Sonntag in Lenzerheide halt auch richtig performt hat mit dem 7. Platz. Ja, aber ich glaube, er hat das auch relativ sachlich betrachten können und hat dann auch gesehen, ich hatte halt 3 Weltcuprennen, war halt 3x Top 15 oder beziehungsweise ja Top 6, Top 10, Top 15 sozusagen. Und das hat er dann, glaube ich, auch einfach anerkannt, dass seine Leistung dann halt in dem Fall nicht ausgereicht hat. Und ich meine, das war jetzt auch nicht das erste Mal für uns, dass das so war. Es war auch schon oft genug andersrum. Ich denke da jetzt zum Beispiel gerade an Olympia, wo es auch jetzt zwischen uns dann eher hin und her ging und er sich dann am Ende durchgesetzt hat und als Reservemann mit zu den Olympischen Spielen gefahren ist. Also es gab schon oft so Momente. Und sicherlich macht das auch so eine Freundschaft, glaube ich, nicht einfach. Aber ich finde es halt wichtig, dass man auch über sowas spricht. Und dann kann man, glaube ich, kann man da trotzdem gut zusammen leben, sag ich mal. Also wir haben uns seitdem auch oft ausgetauscht und wir schreiben uns auch immer. Und ich habe ihn auch versucht aufzubauen. Auch gerade jetzt, die Europameisterschaft lief ja auch alles andere als gut fürs deutsche Team und auch für ihn. Also da haben wir schon öfter Kontakt auf jeden Fall.
Du sprichst recht häufig von Freundschaft oder meintest vorhin auch schon, du hast im Saisonstart eben auch im Fernsehen gesehen, wie quasi deine besten Freunde da den Norwegern erstmal um die Ohren gelaufen sind. Und auch sonst auf deinem Social Media sieht man, du bist auch viel mit anderen Leuten aus der Szene unterwegs und befreundet. Das ist ja nicht überall so. Also Philipp Navrat hat uns schon mal gesagt, dass er lange Zeit Probleme damit hatte, sich auch für andere zu freuen und so. Ist dir das immer so leicht gefallen, da so, weil es ist ja trotzdem eine Einzelsportart und da geht es um recht viel. Ist dir das immer leicht gefallen, da so outgoing zu sein und Connections überall hin zu haben?
Nee, würde ich nicht sagen. Also, ja, wir sind ja eigentlich aufgewachsen, schon als Kinder wurde uns eingetrichtert, es geht um Leistung. Und da wurde uns schon eingetrichtert, der und der ist dein größter Konkurrent. Und ich glaube, als Kind ist es ganz normal, dass man sich da nicht für andere freut, weil man als Kind, glaube ich, deutlich egoistischer ist, als man das vielleicht im Erwachsenenalter ist. Und ich glaube, ja, dass sich das dann auch entwickelt über die Jahre, dass man vor allen Dingen auch mitbekommt, Sport ist nicht alles, lange nicht alles. Und die ganzen schönen Momente, die man zusammen erlebt hat, das ist das ist mindestens genauso viel oder sogar mehr wert als irgendein Wettkampf, wo du jetzt jemanden geschlagen hast. Und ich glaube, das ist halt einfach so ein Lernprozess über die Jahre, vielleicht auch eine Entwicklung einfach ins Erwachsenenalter hinein, dass man da einfach auch checkt, es liegt überhaupt nicht an anderen, wenn ich jetzt zum Beispiel nicht mit zu Olympischen Spielen gefahren bin. Ich war einfach zu schlecht, es lag einfach nur ganz allein lag es an mir, da kann niemand anders was für, da bringt es mir nichts, wenn ich da irgendjemanden böse bin oder mit irgendjemandem nicht mehr rede oder so, also ja, das finde ich einfach sinnlos. Also ich suche dann eher die Fehler bei mir und ich glaube, das ist auch der richtige Weg.
Ja, also ich habe das ja schon öfters gesagt, es ist nicht einfach, das auszublenden, aber im Endeffekt machen das Ergebnis, machen die anderen, aber man kann nur seine eigene Leistung beeinflussen. Also wenn, ich habe das mir, wo ich jünger war, öfters gedacht, wenn ich jetzt in Slowenien zum Beispiel geboren wäre und Kombinierter wäre, dann wäre ich wahrscheinlich mit 16 schon im Weltcup gestartet. Und wäre zu jeder WM, zu jedem Olympischen Spielen gefahren. Also das kann man sich nicht aussuchen und man kann nur an sich selber arbeiten und den Rest kann man nicht beeinflussen. Deswegen nicht immer ganz einfach, vor allem wenn es dann um so Entscheidungen gibt, wenn dann vielleicht jemand anders, so wie jetzt bei dir und beim David, wenn es dann wirklich genauso ist, aber ja. Ich glaube, das bringt nichts, wenn man sich da aufregt. Das macht es nur noch schlimmer.
Ja, und wie du ja auch schon meintest, Philipp, vielleicht ist dann auch im Aufwachsen dann auch irgendwann der, vielleicht auch die Erkenntnis, dass das doch auch ein Beruf ist und dass man auch quasi berufliche Connections haben kann und Beziehungen und dann nicht immer irgendwie das persönliche Glück oder das persönliche Glück anderer dranhängen muss.
Ja, ist auch so. Und wie wir vorhin schon mal kurz gesagt haben, so eine Teamchemie ist ja auch extrem wichtig für jeden Einzelnen. Also ich glaube, dass jeder Einzelne eine bessere Leistung bringt, wenn im Team eine gute Stimmung herrscht. Und wie soll eine gute Stimmung herrschen, wenn sich alle untereinander hassen, sich nichts gönnen, nicht miteinander sprechen? Also es geht ja nicht. Von daher ist das für mich gar keine Option.
Was macht ihr so als Team jetzt in dieser Woche bis zur WM, wenn ihr nicht gerade 50 Kilometer lauft?
Bis jetzt hatten wir ehrlich gesagt noch gar nicht so viel Freizeit. Gestern Abend halt hier ankommen, alles auspacken. Ich habe auf jeden Fall Kartenspiele dabei, die werden wir sicherlich die Woche mal auspacken. So wie ich die Mädels kenne, haben die auch irgendwelche Spiele dabei. Also ich denke, da werden wir schon den einen oder anderen Abend gesellschaftlich verbringen.
Was ist dein Lieblingsspiel?
Tatsächlich Wizard. Kennt ihr das?
Klar.
Ja. Ja, aber ein sehr gutes Spiel.
Ich habe jetzt nämlich, wahrscheinlich bin ich ja sehr hinterher, aber ich habe jetzt die Sonderedition für mich entdeckt mit mit Sonderkarten. Und es ist dann einfach so unberechenbar. Das fand ich ja klasse.
Kannst du empfehlen.
Ja, kann ich sehr empfehlen.
Jetzt geht's am Mittwoch los mit der Mixstaffel in Novo Mesto. Mit welchen Erwartungen fährst du nach Tschechien?
Das ist eine gute Frage. Habe ich tatsächlich auch gestern Abend mal so drüber nachgedacht. Eigentlich fährt man ja zu einer WM nicht, um, keine Ahnung, 10. Plätze zu holen oder so. Da erinnert sich keiner dran und bei einer WM geht es halt einfach um Medaillen. Aber das heißt jetzt für mich nicht, dass ich weiß auch noch gar nicht, welchen Einsatz ich bekomme, aber ich sage jetzt einfach mal, wenn ich im Sprint laufen würde, heißt es jetzt für mich nicht, dass ich da volles Risiko gehe, so schnell schieße, wie ich kann, um irgendwie Sekunden zu sparen, um dann Richtung Medaillen vielleicht eine Chance zu haben. Weil wenn man mal realistisch ist, ist die größte Medaillenchance ist einfach in der Staffel. Und das ist für mich auf jeden Fall ein Ziel, da wieder dabei zu sein. Ich hatte schon mal das Glück, dass ich in Antholz in der Staffel dabei war und es war einfach unfassbar schönes Erlebnis, an das ich mich immer noch sehr gerne zurückerinnere. Und das ist auf jeden Fall das große Ziel, dass ich gut genug bin, um Teil der deutschen Staffel zu sein. Und das beinhaltet dann natürlich im Sprint was ganz Normales zu machen und nicht irgendwie jetzt, nur weil es eine WM ist und um Medaillen geht, da komplett durchzudrehen und ja, alles an Risiko zu nehmen, was geht. Also das habe ich nicht vor.
Das war Bronze in Antholz übrigens mit der Staffel, für die es jetzt gerade nicht mehr auf dem Schirm haben.
Genau.
Vincent, ich habe schon geschwitzt.
Ja. Ich hab gerade auch kurz überlegt, aber wenn du so erzählst, dass es so schön war, dann wird es wohl nicht der vierte Platz gewesen sein.
Ja, das war für mich damals, war eh alles, ich war relativ jung, meine erste Weltcup-Saison, da habe ich alles so unfassbar genossen, fand alles cool. Und da war das natürlich total überwältigend, da in der Staffel zu laufen.
Aber die WM war halt auch toll. Ich war auch vor Ort bei, ich glaube, die Einzelwettbewerbe waren's. Und Antols ist ja immer schön. Und die WM mit dem Wetter und der Kulisse und den vielen Fans.
Ja. Ja, deswegen hat es mir jetzt auch echt ein bisschen wehgetan, dass ich in Antols nicht laufen konnte. Also ich bin ja mit angereist, bin dann halt, ich habe schon im Training gemerkt, dass es irgendwie was komisch ist im Körper. Ich hatte aber keine Symptome. Deswegen habe ich erstmal weiter mich auf den Wettkampf vorbereitet und dann am Wettkampftag bin ich aufgewacht und hatte einfach alles, was man sich an Symptomen vorstellen kann. Nase zu, Kopfschmerzen, Halsschmerzen, Schleim in der Lunge, da war auf einmal alles da und da war es halt gar keine Option, an den Start zu gehen. Dann bin ich nach Hause gefahren und dann habe ich mir schon gedacht, so als ich im Fernsehen gesehen habe, boah, eigentlich so eine schöne Strecke, so ein schönes Stadion, da hätte ich schon richtig Lust drauf gehabt, da zu laufen.
Aber das ist gut, dass du es selber noch ansprichst. Bist du wieder ganz da oder knabberst du noch ein bisschen?
Ja, nee, also ich bin wieder bei 100% Gesundheit auf jeden Fall. An der Form werden wir jetzt die nächsten Tage noch feilen. Aber da mache ich mir eigentlich keine Sorgen, weil ich war jetzt auch nicht todkrank. Also es war, ich würde sagen, eine milde Erkältung, ganz normal. Und es hat mich jetzt nicht komplett aus der Bahn geworfen.
Du warst ja auch schon ein paar Mal in Novo Mesto. Läufst du gern da?
Um ehrlich zu sein, geht so. Also zählt es nicht zu meinem Lieblingsstadion auf jeden Fall.
Von der Stimmung her wird es doch sicher gigantisch, oder?
Ja, das ist auf jeden Fall geisteskrank. Da habe ich sogar noch die Bilder im Kopf von der WM 2013, ja. War die letzte dort. Da haben die da noch eine extra Tribüne aufgebaut, dass es sozusagen dann ein geschlossenes Stadion war. Und es war wirklich wie ein Fußballstadion. Also es war komplett geisteskrank. Und da freue ich mich schon sehr drauf. Also auf die Stimmung freue ich mich definitiv. Das wird cool. Ich freue mich auf alles andere auch, aber die Frage war ja, ob das eins meiner Lieblingsstadien ist und die würde ich eher mit Nein beantworten.
Noch nicht.
Noch nicht, genau, ja.
Was sind für dich die Besonderheiten oder Herausforderungen am Schießstand?
Ich glaube, der Schießstand ist ein bisschen trügerisch. Also man könnte denken, dass er relativ einfach ist, aber ist er irgendwie nicht. Und manchmal gibt es da auch so leichten Wind. Oder beziehungsweise Orosch hat gesagt, er hat Novo Mesto noch nie ohne Wind erlebt. Das hatte ich ehrlich gesagt vorher gar nicht so auf dem Schirm. Aber ich konnte mich schon erinnern, dass da immer so ein bisschen so Wind ist, den man gerne unterschätzt. Wo die Fähnchen dann nur so leicht wackeln, aber man eigentlich doch relativ viel am Körper oder am Gewehr spürt. Das könnte auf jeden Fall zu einer Herausforderung werden. Dann ist auch die Frage, wie wird das Wetter? Also ich habe jetzt schon mal geguckt und es soll eher warm werden. Je nachdem, wie sie die Strecke dann, in welchem Zustand die Strecke ist, kann das natürlich auch zu einer sehr großen Herausforderung werden, wenn es dann wirklich tief werden sollte und langsame Gleitbedingungen sind. Ja, aber das sehen wir dann vor Ort. Also ich meine, wir haben es dieses Jahr in Oberhof gesehen, das Wetter war richtig, richtig schlecht. Es hat wirklich 2 Wochen nur geregnet vor dem Weltcup. Und die Strecken waren trotzdem fest, weil sie halt einfach so unfassbar viel gesalzen haben. Und ich bin mir eigentlich fast sicher, dass sie das in Novo Mesto auch machen würden. Deswegen mache ich mir darüber jetzt auch noch nicht so großen Kopf.
Also wir hatten jetzt bei gesalzener Strecke und nass-warmen Bedingungen Tip-Top-Ski. Ja. Also ich kann...
Das hört sich schon mal gut an.
Arbeiten die Techniker da irgendwie zusammen?
Ja, die arbeiten da. Also ich glaube, die arbeiten da sehr, sehr eng zusammen. Vor allem im Sommer auch. Da läuft das alles in Oberhof und da arbeiten Langlauf, Biathlon und Kombination, glaube ich, sehr, sehr gut zusammen.
Es gibt sozusagen ein Team für Forschung und Entwicklung und das ist sportartenübergreifend. Also da profitieren alle Sportarten im Deutschen Skiverband.
Dann wünschen wir dir gute Bedingungen und schnelle Ski für die WM in Novo Mesto.
Vielen Dank.
Falls eine Medaille bei rumspringt, schauen wir, wo die Route von der Strecke zum Hotel langläuft.
Ja, das könnte in Novo Mesto auf jeden Fall ein bisschen länger sein als in Lenzerheide. Das wäre lustig. Also wir denken uns jetzt ein paar schöne Wetten aus und dann können wir berichten oder ihr werdet dann wahrscheinlich davon sehen.
Da sind wir sehr gespannt. Vielen Dank für deine Zeit, Philipp.
Sehr gerne. Macht's gut. Ciao, ciao.
Vielen Dank auch an euch da draußen fürs Zuhören. Wieder einmal. Wir hören uns nächste Woche wieder. Und bis dahin, wenn ihr uns was mitzuteilen habt, dann schickt uns doch eine E-Mail an team@shehappens.de oder schreibt uns auf Instagram @she.happens. Und wir sind schon sehr gespannt, ob wir dann nächste Woche über Einhörner sprechen oder auch vielleicht über ganz andere Tiere. Werden wir sehen. Bis dahin. Ciao.
Servus.